Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wir sprechen mit Margarete Fabricius-Brandt, Fachanwältin für Familienrecht und Diplompsychologin, über elterliche Sorge. Der Schutz von Kindern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wie hat der Gesetzgeber die Sorge um das Kindeswohl geregelt?
Also der Gesetzgeber hat das Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder im Grundgesetz verankert. Und er hat gleichzeitig aber gesagt, wir müssen gucken, wie die Eltern das machen. Der Staat übt also ein Wächteramt aus. Das heißt, wir haben jetzt schon drei Beteiligte, nämlich die Eltern, wir haben die Kinder und den Staat. Und wenn das Wohl der Kinder gefährdet ist oder beeinträchtigt wird, dann greift der Staat ein. Er darf das aber nicht einfach so machen. Also da kann nicht das Jugendamt hingehen und sagen, wir holen jetzt mal die Kinder raus, der Vater trinkt, der prügelt und weg sind die Kinder. Nein, es braucht eine Gesetzesgrundlage. Und wir haben als Gesetzesgrundlage das bürgerliche Gesetzbuch. Und da steht das alles ganz genau drin. Wer bekommt die elterliche Sorge? Wann greift der Staat ein? Und ja, daran hält sich dann auch das Gericht.
Und jetzt hatten Sie es gerade schon gesagt, also an welchen Fällen greift dann der Staat ein und entzieht auch den Eltern gegebenenfalls das Sorgerecht?
Ja, da sind zwei Hauptfälle zu nennen. Also einmal, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Das heißt, in der Familie haben wir Alkoholismus oder wir haben eine Mutter, die ist drogenkrank oder sie ist total überfordert mit den Haushalt, Betreuung der Kinder und so weiter, dann greift auch der Staat ein. Aber da es ein Eingriff in ein Grundrecht ist, müssen Sie wissen, dass man immer das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachten muss. Unbedingt. Das heißt, es müssen immer die milderen Mittel gewählt werden. Ein milderes Mittel ist zum Beispiel die Familienhilfe. Die geht da rein und die hilft der Mutter. Oder ein milderes Mittel ist, dass der Vater eine Umgangsbegleitung kriegt, eine Umgangspflegschaft, damit dem Kind nichts passiert. Und der zweite wichtige Fall, der ist eigentlich fast ein bisschen tragisch, wenn die Eltern sich streiten, wo das Kind denn nun leben soll. Dann gibt's auch Eingriffe ins Sorgerecht.
Ja, bei der Trennung von den Eltern, jetzt hatten Sie es auch eben gesagt, gibt es eben Streitigkeiten, wer bekommt das Sorgerecht? Sind da verheiratete, nicht verheirateten Eltern gleichgestellt, wenn es um die gemeinsamen Kinder geht?
Also die nicht-ehelichen Kinder sind den ehelichen absolut gleichgestellt. Also rechtmäßig gibt es keine Unterschiede. Bei den Eltern ist es so, nach der Geburt des nicht-ehelichen Kindes hat die Mutter die Alleinsorge. Erstmal. Die Eltern können aber schon vor der Geburt eine Sorgeerklärung abgeben. Dann haben sie die elterliche Sorge gemeinsam. Die Mutter hat aber ein Vetorecht. Und dieses Vetorecht bedeutet, sie sagt, nein, du hast mich gequält in der Schwangerschaft, du hast mich getreten oder ich sollte abtreiben. Dann kommt es zur Gerichtsverhandlung, denn der Vater kann einen Antrag stellen, die elterliche Sorge herzustellen. Und dann wird geprüft, ob das dem Kind gut tut oder nicht. Prinzip ist, Vater und Mutter tun den Kindern beide gut. Und daran orientiert man sich auch.
Ein häufiger Streitpunkt ist dann ja auch der Lebensmittelpunkt des Kindes. Nach welchen Kriterien entscheiden die Gerichte da?
Klar, wenn die Eltern sich trennen, ein Lebensmittelpunkt muss gegeben sein. Und da hat die Rechtsprechung doch sehr genaue Kriterien entwickelt. Zum Beispiel das Kontinuitätsprinzip. Das Kind soll die vertraute Umgebung, die sozialen Beziehungen, die Wohnumgebung soll möglichst erhalten bleiben. Auch die Hauptbezugsperson. Aber nicht unbedingt, denn sonst wären die Kinder ja immer meinetwegen bei der Mutter, die aufgehört hatte zu arbeiten. Es wird noch geguckt, wer hat die Erziehungskompetenz? Also ist da jemand eher geeignet, das Kind im Wachsen und Reifen zu unterstützen? Und dann gibt es natürlich auch noch die Förderungskompetenz. Und diese Förderungskompetenz die guckt dann schon mal genauer schulische Belange, Begabung des Kindes. Haben die Eltern da, wer hat den besseren Nerv, das Kind da zu fördern? Und A und O natürlich, der Kindeswille. Mhm. Der kann in streitigen Verfahren doch sogar ausschlaggebend sein.
Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Wird denn in dieser ganzen Geschichte auch der Wille des Kindes berücksichtigt?
Also ja, ganz eindeutig ja. Der Kindeswille hat eigentlich auch eine Doppelfunktion. Einmal ist er Teil des Selbstbestimmungsrechts des Kindes. Und das Selbstbestimmungsrecht ist ein Teil des Persönlichkeitsrechts, wieder vom Grundgesetz geschützt. Also zu beachten. Und dieser Kindeswille ist auch immer Ausdruck für die Bindung des Kindes zu Mutter oder Vater. Und das wird natürlich respektiert, wobei wir wissen alle, der Kindeswille wird nicht selten heftig manipuliert von einem Elternteil. Ist leider so. Es gibt Extremformen. Wir reden von Parentisierung. Das heißt, ein Kind sagt, die arme Mama ist immer am Weinen und versucht sozusagen den fehlenden Partner zu ersetzen. Das ist dann schon sehr kritisch. Oder kleine Kinder, die sagen, bei Mama ist schön, ich will hier bleiben, dann sind sie beim Papa, bei Papa ist schön. Also der Kindeswille muss sozusagen dem Alter und der Reife entsprechen und er muss auch kontinuierlich über eine gewisse Zeit auch verschiedenen Personen gegenüber geäußert sein, damit er ernst genommen wird. Und je älter ein Kind wird, desto mehr wird er respektiert und Kinder müssen angehört werden im Verfahren. 14-jährige Kinder haben eigene Antragsrechte beim Sorgerechtsverfahren. Das heißt, es ist ein hoher Respekt vor dem Kindeswillen.
Ja, gut zu hören. Im Ausland wird häufig auch das Wechselmodell praktiziert. Also eine Woche bei der Mutter, eine Woche beim Vater, dann hat man dort die Schulbücher und da und so weiter. In Deutschland ist das eher umstritten, aber vielleicht können Sie auch noch mal sagen generell, wie es funktioniert. Was sind Vorteile, was sind Nachteile vom Wechselmodell?
Ja, also wir Deutschen tun uns ein bisschen schwer. Das war vor wenigen Jahren noch völlig außerhalb der Vorstellung. Mittlerweile hat der Bundesgerichtshof entschieden, wiederum, wenn es dem Wohl des Kindes entspricht, kann das Wechselmodell angeordnet werden. Das Oberlandesgericht in Hamm hat eine weitreichende Entscheidung getroffen, hat gesagt, wenn sozusagen die Kriterien erfüllt sind, also Nähe, nicht so viele Fahrzeiten und der Streit der Eltern ist gering, dann kann auch gegen den Willen eines Elternteils das angeordnet werden. Das ist neu. Begründung ist, sonst hätte ja jeder oder jede, die Nein sagt, ein Vetorecht. Und das ist nicht gewollt. So. Und es gibt natürlich heftigen Streit pro und contra. Ich fange mal mit dem Contra an. Die Eltern haben unterschiedliche Erziehungsvorstellungen. Medienkonsum ist streitig, wie es ernährt werden soll. Der Jugendliche darf lange nachts wegbleiben, Alkohol trinken und so weiter. Da gibt es Streit. Und wenn die Eltern sich sehr streiten, das tut den Kindern überhaupt nicht gut. Also da wird dann schon mal gesagt, die Kommunikation ist so gestört, das machen wir nicht. Pro ist für mich doch überwiegend, wenn ich erstmal nur auf die Eltern gucke. Jeder Vater, jede Mutter hat das Recht und die Möglichkeit, das Heranwachsen der Kinder zu sehen. Das ist einmalig, das ist vorbei, das kann man nicht nachholen, das kann man durch nichts ersetzen. Und wenn beide Eltern zum Beispiel arbeiten, dann sind sie auch entlastet, finanziell und zeitlich. Und wenn ich auf die Kinder gucke, da kann ich nur sagen, Kinder haben oft Schuldgefühle, dass die Eltern sich getrennt haben. Die sagen dann, ich war böse, ich habe Schuld und so. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, wenn sie nur bei einem Elternteil leben und die werden älter, dann haben die Fantasie, was passiert denn mit mir, wenn Mama stirbt? Und dann haben sie eben gelebt, erfahren, erprobt, eine zweite ganz starke Bindung an den anderen Elternteil. Im Extremfall ein Elternteil stirbt. dann ist das sozusagen schmerzlich, aber es kann besser aufgefangen werden. Deswegen überwiegt, glaube ich, doch das Pro. Und wir Deutschen werden uns daran gewöhnen. Wir haben in Frankreich, in Belgien, in den Norwegen und so weiter, in den Staaten, in USA, in Kanada, in Australien, da haben wir das Wechselmodell als Regelfall. Also ich glaube, es wird kommen. Ne?
Mhm. Ja, danke schön auch für den Blick in die Zukunft.
Ja, ich danke Ihnen.